Herzlich willkommen zu unserer Predigt heute am Sonntag, den 25. April. Heute geht es darum, auf Trümmern zu jubeln. Also es geht darum, Freude zu haben über das, was kommt, obwohl etwas Großes im Leben kaputt ist und man das Gefühl hat, man steht vor Trümmern. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Wenn Sie möchten, holen Sie doch Ihre Bibel. Machen Sie noch einmal das Video aus, holen Sie Ihre Bibel zum Mitlesen. Ich möchte heute sehr gerne in kleinen Schritten den Text sehr genau ansehen. Also Jesaja, Kapitel 52, 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Die sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das Volk Israel ist seit 40 Jahren verschleppt nach Babylon und jetzt soll es jubeln. Ich möchte die Predigt in Form einer Homilie halten. Was ist das? Eine Homilie ist eine Form, eine Art, die Predigt aufzubauen, in der man den Text von vorne nach hinten durchgeht, Satz für Satz, manchmal Wort für Wort. So möchte ich mich also dem Text widmen und mich zu eigenen Gedanken anregen lassen. Das Erste, der Text beginnt mit lieblichen Füßen. Da kommen Freudenboten und die haben liebliche Füße. Was bedeutet das? Die sind nicht besonders zart und ohne Hornhaut oder so. Die sind nicht besonders verletzlich, sind auch nicht schöner als andere Füße. Was gemeint ist, die Schritte dieser Füße zu hören, das ist lieblich. Das löst Freude aus. Da hört man Schritte und innerlich, tief innerlich wird Freude dadurch ausgelöst. Was kann das für eine Situation sein bei mir, bei Ihnen im Leben oder überhaupt im Leben eines Menschen, dass man Schritte hört und diese Schritte alleine schon lieblich sind, Freude auslösen, dass man fröhlich aufspringt oder zu Tränen gerührt ist, weil man Schritte hört. Im wahren Leben kommt das wohl nicht so oft vor, aber in einem Krimi neulich habe ich es wieder gesehen. Da ist jemand eingesperrt gewesen, eine Kommissarin eingesperrt in einem Raum, kommt nicht raus, sie schreit um Hilfe, aber niemand hört sie und sie hört niemand. Was für eine Freude dann, was für eine Befreiung jetzt, Schritte zu hören. Da kommt jemand, der macht die Tür auf. Im wahren Leben gibt es das wohl auch nicht so oft, aber aus Kinofilmen kennen wir das. Da wartet ein Bräutigam in der Kirche, die ganze Kirche ist voll und die Braut kommt nicht. Der Brautvater sollte sie bringen und der Bräutigam, der fängt an zu schwitzen, wird unruhig. Eine peinliche Situation, jede Minute kommt ihm vor wie eine Stunde und dann hört er Schritte im Vorraum sozusagen der Kirche oder draußen. Kleine, leise, tippelnde Schritte, sie kommt. Gelobt sei Gott, gelobt sei, die da kommt. Was könnte das in unserem Leben sein? Eine Situation, wo wir uns freuen, Schritte zu hören. Da kommt jemand, der macht uns die Tür auf, der schenkt uns wieder Hoffnung, der wird uns helfen, der wird uns befreien. Wo plagen wir uns ab und wo würden wir auch sagen, Gott sei Dank, gelobt sei, der da kommt. Lieblich sind die Füße, weil sie eine wunderbare Botschaft bringen. Sie sagen etwas, was damals den Menschen, was mir heute und dir etwas zu sagen hat und auf eine tiefe Sehnsucht trifft. Nicht irgendeine Information zu einer Frage, die man gar nicht vorher hatte, sondern da hat man Fragen, da hat man eine Sehnsucht, da ist man in einer leidvollen Situation vielleicht. Und dann kommen diese Schritte und haben diese Botschaft, ihr könnt wieder nach Hause. Ihr seid wieder frei. Es wird ein neues Leben beginnen. Diese Boten reißen den Himmel wieder auf, wo es dunkel war. Darum sind ihre Füße lieblich. Lieblich sind die Füße, steht dann weiter im Text, auf den Bergen. Was heißt denn das? Sie laufen also über Berge, vielleicht Berge von Sorgen, Berge von Ängsten, Berge im Leben, die vor einem liegen. Man hört die Schritte auf den Bergen. Vielleicht haben sie einen weiten Weg hinter sich. Vielleicht hat der Prophet damals das gemeint. Sie mussten ein ganzes Gebirge, viele Berge überwinden. Und jetzt kommen sie. Und lange haben die Menschen gewartet auf diese Boten. Sie haben schon die Hoffnung aufgegeben. Die Menschen, die in Babylon waren und immer noch hofften, einmal werden wir zurück in die Heimat kommen, die wurden für Spinner gehalten. Sie waren Außenseiter. Immer noch dachte dieser Prophet und noch ein anderer Prophet, Hesekiel, immer noch dachten sie, dass Gott einmal das Volk wieder nach Hause führt. Vielleicht so ähnlich wie in Deutschland im letzten Jahrhundert, 70er, 80er Jahre, wenn da jemand sagte, wir werden noch mal ein Land werden, haben andere vielleicht gedacht, die spinnen doch. Wie soll das denn gehen? Wir sind zwei Länder, man muss beide Länder annehmen, akzeptieren, das ist so viel kaputt, da ist so viel geschehen, das kommt nie wieder zusammen. Immer noch also gab es damals Menschen, die haben an der Verheißung Gottes festgehalten. Er wird uns wieder nach Hause holen, er wird uns befreien. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort im Leben eines Menschen ist immer erst dann gesprochen, wenn Gott es gesprochen hat. Gute Botschaft bringen diese Boten dann. Das wird nicht in jeder Übersetzung gleich deutlich. Gute Nachricht bringen sie. Da steht ein Wort, das 500 Jahre später eine besondere Bedeutung haben wird. Griechisch Euangelion übersetzt dann, Deutsch Evangelium. Diese Boten sind Evangelisten. Sie bringen gute Botschaft von Gott zu Menschen. Übrigens, solche Füße könnten wir dann auch haben, wenn wir Evangelisten sind. Wenn wir die gute Botschaft Gottes zu den Menschen bringen, haben wir auch liebliche Füße und sind Evangelisten. Und was verkündigen sie? Sie verkündigen Frieden und Rettung. In manchen Übersetzungen heißt es Friede und Heil. Das war damals das Evangelium in Babylon und das ist heute noch das Evangelium an Jesus Christus, dass wir Friede haben und Rettung oder Heil haben. Das Volk damals stand aktuell in keinem Krieg mehr. Der Krieg war lange vorbei, aber Frieden hatten sie nicht. Sie litten unter den Folgen des Krieges. Sie waren 40 Jahre jetzt Gefangene, Verschleppte. Sie waren nicht mehr Herr ihrer selbst. Andere haben über sie bestimmt. Sie waren Opfer ihres Lebens geworden, auch der Taten in ihrem Leben. Sie mussten in der Fremde leben, in Umständen, in einem Land, das sie sich nie ausgesucht hätten. Was heißt dann Friede? Friede heißt auch hier zuerst Friede mit Gott, denn das ist die Mitte, das Zentrum, die erste Zusage, die sie brauchen, um diesen Frieden zu erleben. Frieden heißt auch, das eigene Leben anzunehmen, die eigene Situation, sich zu versöhnen mit der Vergangenheit, wo man gescheitert ist, wo man Fehler gemacht hat, wo Gott gestraft hat. Nur ein neuer Anfang mit Gott würde diesen Frieden bringen. Frieden mit Gott, Frieden mit sich und seinem Leben und dann auch Frieden mit anderen Menschen. Und das verkündigen diese Boten mit ihren lieblichen Füßen. Es ist nicht zu Ende. Es wird weitergehen. Jammere nicht über das, was gewesen ist. Freu dich auf das, was kommt. Sei neugierig auf das, was Gott schenkt. Frieden und Rettung. In manchen Übersetzungen als Heil übersetzt. Gott spricht dich frei. Gott vergibt. Gott trägt. Gott räumt aus. Gott greift ein. Bei Gott ist es nicht so, dass wir nur irgendetwas loswerden, sondern dass wir etwas bekommen. Du sollst wieder heil werden. Du sollst wieder ganz werden. Diese abgebrochenen Teile, diese Puzzle in deinem Leben sollen wieder ein Bild ergeben. Du sollst wieder zusammengetragen werden zu einem ganzen Volk, zu einem ganzen Menschen. Gott befreit nicht nur aus Ägypten, sondern er führt in ein neues Land. Er lässt das Volk nicht in der Wüste. Er rettet nicht nur sozusagen aus Ägypten und lässt es dann stehen, sondern er möchte befreien und in ein neues Land führen, neues Heil schenken. Gott rettet nicht nur aus Babylon oder aus der Sünde und vergibt uns und lässt uns dann stehen. Er möchte uns Neues geben, neues Leben, neue Kraft, seinen Geist für unser Leben, Hoffnung. Sonst wäre es ja nur eine halbe Rettung. Und alles hängt an dem kleinen Satz, der dann kommt, den die Boten sagen: Dein Gott ist König. Das ist die Mitte, das ist das Zentrum. Dein Gott ist König. Das setzt alles in Bewegung. Ohne das geht es nicht. Alles hängt daran. Weil Gott sich als der König zeigt, darum gibt es jetzt Friede und Rettung. Und weil er dein Gott ist, gibt es für dich Friede und Rettung. Der König hat sich erhoben. Er ist aufgestanden. Und wenn er aufsteht, dann steht mit ihm seine ganze Herrschaft auf. Dein Heil. Friede steht auf und Freiheit steht auf für alle, die gebunden sind. Gerechtigkeit steht auf, wenn Gott aufsteht, dein König. Dein Herr ist der König. Wenn der König aufsteht, wird es Licht, wo es vorher dunkel war. Dann bekommen Hungrige zu essen, Schmutzige werden gewaschen, Gefangene werden befreit und sie alle hören ganz leise und ganz fest die Stimme: Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mir wertvoll. Das kleine Wort dein ist wichtig. Dein Gott ist König. Das ist nicht irgendein Gott. Woher weiß man denn, wenn man die Schritte Gottes hört, dass das ein Grund zur Freude ist? Das wissen die, die mit ihm leben, die sich nach ihm sehnen, die von ihm ihr Heil und ihre Hoffnung erwarten. Weil er dein König ist und weil du Teil seines Reiches bist, darum sind seine Schritte lieblich. Ich kann ja höchstens was zu meinem Leben sagen oder zu einzelnen anderen, die ich kenne. Und ich weiß ja gar nicht, wer das alles hier heute hört, diese Predigt, und sieht. Ich weiß nicht, ist dir in deinem Leben gerade zu Jubel zumute? Bist du gerade jemand, der tanzt und fröhlich um die Ecke kommt? Hast du Trümmer in deinem Leben, mit denen du leben musst? Hier im Text auf jeden Fall kommen dann welche, da gibt es dann welche, die werden genannt, die jubeln schon jetzt. Die Wächter nämlich werden hier genannt. Die Wächter rufen schon und jubeln, sie sind ganz aufgeregt, sie tanzen schon in den Trümmern, sie sind es gewohnt, in die Ferne zu sehen, sie haben einen klaren Blick für das, was da hinten passiert und kommt, und sie haben schon den König kommen sehen. Die Trümmer sind noch da, sie sind nicht weggeräumt, die Wächter Jerusalem sind hier gemeint. Das Leben ist noch nicht einfach wohnlich, es ist nicht heil. Aber wer ist hier der Realist? Der auf die Trümmer sieht und immer nur die Trümmer sieht? Oder der den König sieht und der jetzt schon sieht den, der kommt, der aufgestanden ist, der Gerechtigkeit und Frieden bringen wird und Heil? Trümmer sind oft nicht unnütz. Man kann aus Trümmern ganze Städte wieder aufbauen. Nach dem Krieg gab es Trümmerstädte in Deutschland, Trümmerfrauen, die die Trümmer genommen haben und Trümmer wieder ganze Städte aufgebaut haben. In Dresden war es so, dass einige oder viele in der Stadt dafür gesorgt haben, dass die Trümmer der Frauenkirche nicht vom Platz weggetragen wurden, dass alle Trümmer aufbewahrt wurden. Jedes Teil war wichtig, nicht ein Teil sollte für irgendein anderes Haus verwendet werden. Und dann wurde die Frauenkirche wieder aufgebaut, nach 50 Jahren fast, nach Kriegsende, 1994 wieder eingeweiht. Eine Kirche aus dem 15. Jahrhundert, weil die Trümmer aufbewahrt wurden. Weil die Trümmer wichtig waren, weil die Trümmer dazugehört haben. Auch die Wächter und der König, der kommt, sehen die Trümmer. Die werden nicht geleugnet, die gehören dazu. Wenn man leugnet, was das Leben schwer macht, schwer gemacht hat, dann findet man nicht zur Freude, glaube ich. Die Schmerzen, die man hat, das Verletzte, das Abgebrochene, das Enttäuschte, das gehört dazu. Das wird wahrgenommen. Und dadurch auch wertgeschätzt und gesehen. Es bekommt seinen Platz. Gott richtet, heißt es hier, auf in oder mit unseren Trümmern. Er richtet uns auf in den Trümmern. Gott geht nicht darüber hinweg. Er lässt Neues daraus entstehen. Das ist vielleicht ein sehr fremdes, sperriges Bild, was mir da eingefallen ist. Man könnte sagen, Gott macht aus unseren Trümmern Kirchen. Häuser, in denen Gott wohnen kann. Wie das passiert ist in Dresden mit der Frauenkirche. Die Wächter jubeln schon. Auch das wäre eine Frage an uns, wo können wir solche Wächter sein, die schon jubeln? Oder wo können wir auch solche Wächter hören? Lieder hören, geistliche Bücher lesen, vielleicht Predigten hören. Wo werden wir angesteckt von den Wächtern, die jetzt schon den König sehen, der kommt? Wo gibt es das heute, wo jemand jubelt und es ist noch gar nichts Großes passiert, aber er jubelt, weil er weiß, was kommt? Ich dachte zum Beispiel an ein Fußballspiel, ein Bundesligaspiel. Zwei starke Mannschaften spielen gegeneinander. Das ganze Stadion ist voll, so stelle ich mir das vor. Vielleicht 30, 40 Minuten gespielt, beide Mannschaften wirklich sehr ausgeglichen, beide starke Mannschaften, es ist noch kein Tor gefallen und plötzlich steht die eine Fanseite auf, das halbe Stadion jubelt und sagt, Tor, 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 ist noch gar keins gefallen. So stelle ich mir die Wächter vor irgendwie, dass man nicht nur das sieht, was gerade ist, sondern das, was kommt. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, da kommt eine Schwangere in ein Krankenhaus, sie stöhnt, sie hat Schmerzen, die Wehen sind schon da und eine Hebamme kommt auf sie zugelaufen und sagt, Halleluja, sie haben es geschafft. Es ist gut, es ist alles gut gegangen, sie waren so tapfer. Es ist ein Mädchen, ein wunderbares Mädchen geworden. Halleluja, gelobt sei die da kommt. Und die Schwangere stöhnt und hat Schmerzen und lächelt doch, weil sie angesteckt ist von der Hebamme, die schon sieht, was kommt. Und sie ansteckt mit ihrer Freude. Jetzt tut es noch weh, aber dann kommt ein neues Leben. Dein Gott ist König, sagen die Boten hier zu Zion. Zion, das ist der Berg, der Tempelberg in Jerusalem. Und dieser Berg kann für die ganze Stadt stehen. Dann sagt man, wir gehen nach Zion. Jerusalem, das ist die Stadt, wo der Tempel ist, wo Zion ist, wo Gott in der Mitte ist. Wir gehen nach Zion. Also zu Zion wird diese gute Botschaft gesagt und dann heißt es, der König kommt zurück nach Zion. Wenn der König kommt, dann kommt er nicht alleine. Dann kommt das Gefolge mit ihm. Es ist kein einsamer Monarch mit dem Wanderstock, der allein da herunterkommt, sondern ein herrlicher König. Und die Menschen, die zu ihm gehören, die folgen ihm. Dieser König will kein König ohne Volk sein. Das ist auch bei Jesus so, den wir auch unseren König nennen können. Da, wo er hingeht, da hat er Gefolge. Da gehen auch die hin, die zu ihm gehören. Da, wo er der Erste ist, da werden andere ihm folgen. Ganz sicher, weil er der König ist, der sein Volk bei sich haben will. Ich hatte in der vergangenen Woche eine Beerdigung, eine Trauerfeier. Und natürlich möchte ich da auf so einer Feier das deutlich machen, dass wir Hoffnung haben. Und Paulus bietet das an in seinem Wort, wo er sagt, dass Jesus Christus der Erste, der Erstling der Auferstehung ist. Der Erste heißt nicht einer und dann kommen weitere Zahlen, sondern das ist die Anfangsgabe. Man könnte auch sagen, der Kopf, der ist schon durch. Der Kopf des Leibes ist schon in der Herrlichkeit. Jesus ist schon da und er wird seinen Leib hinterherziehen. Es kann gar nicht sein, wo der Kopf ist, dass dann der Leib nicht auch folgt. Darum haben wir Hoffnung, weil er der Erste ist, der zum Vater gegangen ist. Darum werden wir alle folgen. Er ist die Anzahlung, der Garant dafür. Der Herr hat sein Volk, heißt es dann, getröstet und Jerusalem erlöst. Auch beides Worte, die wir auf Jesus beziehen können. Gott tröstet uns in seinem Sohn und er hat uns erlöst in Jesus Christus. Er tröstet uns, er kommt uns nahe immer wieder. Er wird Teil unseres kleinen Lebens. Ob wir gerade in schönen Häusern wohnen oder auf Trümmern leben. Und er hat uns erlöst, er hat uns freigekauft, er hat den Preis bezahlt in Jesus Christus. Hat alles ausgeräumt, was wir verbrochen haben. Wir waren wirklich saumäßig verschuldet bei Gott. Unser Leben hätte nicht gereicht, da wieder rauszukommen, und Gott hat es bezahlt, hat uns erlöst, hat uns freigekauft durch Jesus Christus. Darum freue dich und juble, der Herr ist dein König, der dich getröstet und erlöst hat. Tanze auf den Trümmern. Noch ein letzter Begriff aus dem Text. Gott will seinen heiligen Arm zeigen, sieht Jesaja. Er will seinen heiligen Arm zeigen. Alle Enden der Welt werden es sehen, schreibt Jesaja. Gott will zeigen, womit er herrscht, will ein Teil von sich zeigen. Noch ist kein Tor gefallen sozusagen, aber die Wächter, die jubeln schon. Noch ist die ganze Welt in Wehen, es tut noch weh. Aber Neues wird geboren. Gott hat uns in Jesus seinen Arm gezeigt, seine Hand hingehalten. Und er will uns in diesen Arm nehmen. Jesaja ab Kapitel 40 nennt man auch das Trostbuch der Bibel. Lauter wunderbare Verse. Weil dein Gott König ist. Da hängt alles dran. Und weil dieser Gott kommt. Und weil das Volk es in den Trümmern so schwer glauben konnte. Darum wird es immer wieder in den verschiedenen Kapiteln gesagt. Kapitel 40. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Jesaja 41. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, sagt der Herr, dein Gott. Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen, dass sie sich um ihr Kind nicht mehr kümmert? Und wenn es eine solche Mutter gäbe, so will doch ich dich nie vergessen. Siehe, ich habe dich in meine Hände gezeichnet, heißt es Jesaja 59. In Kapitel 51, die Erlösten des Herrn werden heimkehren nach Zion, mit Jauchzen und mit ewiger Freude. Amen. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir für deine Treue, die du auch an Israel gezeigt hast und um die wir heute wissen dürfen. Wir danken dir für deinen Trost, Herr, dass du dich erbarmst, auch da, wo wir selber uns in unserem Leben verlaufen haben. Wir danken dir für deine Erlösung, dass du alles gezahlt hast, alles ausgeräumt hast, damit wir ganz zu dir gehören können. Wir danken dir, Herr, dass wir frei von Angst leben können. Wir brauchen uns nicht fürchten, denn du leitest uns den Weg und du gibst uns die Kraft für jeden Tag. Amen. Ich möchte das Vaterunser noch beten, und wenn Sie beten, können Sie das auch mitbeten. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne dich dein Gott, der der König ist. Es segne dich dein Vater im Himmel, der Herr, der dir Frieden schenkt. Es segne dich der auferstandene Herr Jesus Christus, der dich gerettet hat. Es segne dich der Heilige Geist, der dich heilt. Fürchte dich nicht, er ist mit dir. Er hat dich in seine Hände gezeichnet. Amen.